Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der für diesen Sonntag in der Perikopenordnung vorgesehene Predigttext ist das fantastische Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem. Wir hören in Matthäus 21 auf die Verse 1 bis 9. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Wenn jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Zugleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt wurde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, Zacharja 9, sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttieres. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine große Menge breitete ihre Kleider auf dem Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgten, schrie: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt, in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass du uns heute Morgen abermals noch einmal diese wunderbaren Verse schenkst, Herr, aus dem Matthäus-Evangeliums, die uns über so viele Jahre und Jahrzehnte schon wohl vertraut und bekannt sind. Und du willst und wirst heute neu durch diese Verse zu uns sprechen, zu unserem Glauben. Wir wollen dich bitten, Herr, für dieses dein Sprechen, dass du es schenkst, dass deine Worte in unserem Herzen auf fruchtbarem Boden fallen, Herr. Wir wollen dich bitten, Herr, dass das, was wir hören, dass wir es verstehen und annehmen und umsetzen. Und damit dieses Wunder geschieht, dass wir in dieser Predigt deine Stimme vernehmen, dazu brauchen wir dein Geleit und deine Führung durch deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber, Herr, Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten, sich einem Text anzunähern und den für sich zu erschließen. Man kann so das klassische Philologische wählen, also dass man sich mit der Syntax und mit der Grammatik so eines Textes beschäftigt, das analysiert und schaut, was denn hier für Schwerpunkte sind. Man kann hingehen, eine andere Methode, eine Versexegese betreiben, man kann Vers für Vers durchgehen und gucken, was sagt mir denn jeder einzelne Vers. Ich kann hingehen, kann so die mittelalterliche Methode bemühen, den vierfachen Schriftsinn anlegen. Da fragt man danach, was sagt der Text wörtlich, was ist eine allegorische Bedeutung, was ist eine moralische Aussage, was ist ein eschatologischer Gehalt, das ist dieser vierfache Weg der Texterschließung. Man kann hingehen, man kann sich dem Text annähern, indem man ihn mit den Augen des Autores liest, wenn man sich jetzt in diesem Fall einfach in die Person des Matthäus hineinversetzen würde. Was hat er für eine Theologie, was hat er für eine Christologie, wie ist sein Verhältnis zum Alten Testament, da gäbe es so, so vieles zu sagen. Man kann zielgerichtet Fragen an einen Text stellen, halt, bin ich das, weiß ich das, habe ich das. Also es gibt sehr, 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 sehr viele verschiedene Methoden, sich einem Text zu nähern. Wir wollen heute einen anderen Weg gehen, als die ich eben so kurz angerissen habe. Wir wollen heute einmal so eine bibliodramische Betrachtung machen. Bibliodramatik, das ist so ein Stück weit, man geht hin und nimmt die Personen oder die Gegenstände aus einem Text und versetzt sich in diese Gegenstände, in diese Person hinein und versucht das Geschehen von daher einmal zu erschließen. Geht quasi in diese Zeit hinein, das was vor damals 2000 Jahren war, und beschäftigt sich dann mit dem, was man aus diesem Erkenntnis des Textes gewonnen hat. So wollen wir das heute machen. Wir wollen den Einzug Jesu in Jerusalem als eine bibliodramatische Betrachtung predigen. Und ich habe drei verschiedene Personengruppen bzw. drei Gegenstände, in die wir uns hineinversetzen wollen und davon den Text erschließen wollen. Erstens wollen wir mal gucken auf die Jünger. bei den Jüngern, die hier gesandt werden, um den Esel loszubinden. Wir wollen als zweites schauen auf den Esel und wir wollen als drittes schauen auf die Menge. Jesu Einzug in Jerusalem, eine bibliodramatische Betrachtung, das erste ist die Jünger. Und ich habe so drei Punkte, die mir bei den Jüngern wichtig geworden sind, als ich mich jetzt in der Vorbereitung auf diese Predigt hineinversetzt habe, was bei denen wichtig ist. Erstens der Auftrag, den sie haben, zweitens den Einsatz, den sie bringen und drittens den Gehorsam, den sie besitzen. Das als erstes der Auftrag. Die Jünger kriegen einen Auftrag und der lautet, bindet die Eselin los und bringt sie zu mir. Losbinden und zu Jesus bringen. Das ist der Auftrag der Jünger. Das ist erstmal ganz banal, hier bezogen auf ein Tier, aber wenn ich das so ein Stück weit allegorisch sehe, symbolisch, dann ist das der Kernauftrag eines jeden Jünger Jesu. Jeder, der zum Heiland gehört, der hat den Auftrag, Menschen, die in dieser Welt wie so ein Esel gebunden sind an diese Welt, loszubinden und zum Heiland zu bringen. Das Losbinden. Also wir haben eben in dem Zacharia-Wort in der zweiten Lesung gehört, dass die Menschen gebunden, gefangen liegen auf Hoffnung. Das ist diese Welt, die ist gefangen, die ist angebunden. Es sind so viele Menschen, die sind angebunden an ihre Süchte. Es gibt Menschen, die haben furchtbare Drogensucht, Alkohol oder Cannabis oder Heroin, angebunden. Und diese Menschen müssen wir losbinden als Gemeinde Jesu und zu Jesus bringen. Da gibt es Menschen, die sind an ihre Sexsucht gebunden. Die können nicht lassen von dem, was sie so beherrscht. Es gibt Menschen, die sind, und das ist mithin die schlimmste Sucht, gebunden an ihr Geld. Ich bin das, was mein Girokonto mir aussagt. Mein Aktiendepot, Geld, Besitz, Haus, Bindung. Das sind Menschen, die sind gebunden an ihre Sorge. Ich werde nicht genug geliebt, ich schaffe die nächste Prüfung nicht, ich weiß nicht, wie die Zukunft werden wird, gebunden an Sorgen. Das sind so alles Dinge, die der Widersacher macht. Der hat so richtig Spaß an den Bindungen, mit denen er uns einfach knechten kann in dieser Welt. So viele Männer, die sind gebunden an irgendeine Frau, sklavisch, die werden zum Esel im wahrsten Sinne des Wortes halt, nicht? Glauben in einem Menschen, bei einem Menschen das Heil zu finden halt. Es gibt nur einen, bei dem wir Heil finden, Jesus. Und wenn Menschen irgendwo anders gebunden sind, müssen wir sie losbinden halt. Das sind Menschen, die sind gebunden an ihre Ideologien, an ihre politischen Gesellschaftstheorien halt. Haben wir alles erlebt in diesem Land. Gebunden an den Nationalsozialismus, gebunden an Kaiser, Volk und Vaterreich, gebunden an irgendwelche Ökotheologien, wie die Welt zu retten sei oder auch nicht halt. Da müssen wir der Welt sagen, das funktioniert nicht so. Da müsst ihr von loswerden. Und es gibt das ultimative Angebundensein von uns alle. Wir sind leider durch unsere Schuld und Sündhaftigkeit an den Tod gebunden. Das ist der Sünde Sold. Wir werden eines Tages biologisch sterben. Aber wir sind gebunden auf Hoffnung. Das hat es eben in Sacharja geheißen. Wunderbares Wort. Gefangen auf Hoffnung hin. Es gibt eine Lösung von dem Tod, eine Losbindung. Der Tod muss keine Macht über dein Leben haben, ja, wenn du bei Jesus Christus bist. Aber das ist eben der Auftrag, den die Jünger haben, Jesu Christi loszubinden. All die Menschen, die so eselig, wie so ein dummes Tier gebunden sind, als sie Dinge und sehen nichts anderes mehr. Das ist der Auftrag, den die Jünger haben, hier in der Geschichte des Losbinden. Und das ist das Erste, was ich an den Jüngern hier für mich nochmal neu sehe. Das ist dein Kernauftrag, Losbinden von Menschen in dieser Welt. Matthäus 18 sagt Jesus, was ihr binden werdet, wird gebunden sein im Himmel, aber was ihr lösen werdet, losbinden werdet, das wird auch gelöst sein im Himmel. Das ist unser Auftrag, das Loslösen, das Losbinden. Ein zweites Momentum, was mich bei diesen Jüngern angesprochen hat, als ich mich in sie hineinversetzt habe, ist eben der Einsatz, den die bringen. Also sehr häufig schneiden die Jünger da so ein bisschen schlecht ab, halt nicht, da versagen die, der Petrus am See oder dann sind sie wieder hochmütig, weil sie zur rechten und linken Jesu sitzen wollen. So sehr häufig haben die nicht so ein gutes Abschneiden in den Erzählungen der Evangelien. Aber hier ist es ganz anders halt, das werden wir gleich auch bei dem Gehorsam im dritten sehen. Aber vor allen Dingen muss man sich einmal klar machen, welchen Einsatz die nehmen. Also wenn ich mich jetzt in die Jünger hineinversetze, 2000 Jahre zurück, Jesus kommt und sagt, pass mal auf, ihr geht jetzt ins nächste Dorf. Ich war in dem Dorf noch nicht, halten, also als Jünger nicht. Und in diesem Dorf, wenn ihr um die rechte Ecke biegt, da findet ihr sofort einen Esel mit seinem Kleinen und den bindet ihr los und bringt ihn zu mir. Das ist der Auftrag. Hallo, das wird ja klar, der Esel hat einen Besitzer. Ich soll hingehen und quasi, ich sage es jetzt mal ganz runtergebrochen, den Esel klauen. Jesus sagt dann zwar auch, was passiert, also wenn ihr den losbindet und jemand dann meckert, dann sagt ihr, pass mal auf, der Herr bedarf seiner, dann wird das schon gut gehen. Aber jetzt musst du dir eins überlegen, du bist jetzt gefordert, das ist jetzt dein Einsatz. Machst du es nicht. Und die Jünger gehen hin und leisten diesen Einsatz. Die begehen diesen, ich sage es mal, Diebstahl. Dem Herrn kann man ja nichts für den Herrn klauen. Die Erde ist des Herrn und was darin ist, haben wir eben im Psalm 24 gelesen. Aber für die Jünger, nochmal in die Jünger hineinversetzt, ist es klar, ich bin jetzt richtig gefordert, für den Herrn was zu tun, was mich richtig in Probleme bringen kann. Ich habe mal mit einem Juraprofessor gesprochen, der war spezialisiert auf römisches Recht. Und den habe ich gefragt, was hätte es denn dafür gegeben, wenn die damals eben den Esel losgebunden hätten, der Besitzer hat gesagt, hier, die haben mir den Esel geklaut, dann wäre die römische Staatsgewalt gekommen, es wäre zum Prozess gekommen. Er hat mir erklärt, nach damaligem Recht, die wären nach jüdischem Recht erstmal verurteilt worden halt, hätten sie das Doppelte bezahlen müssen, was Esel und Füllen wert gewesen wäre. Und da die kein Geld hatten, und das war dann so, wenn man kein Geld hatte, dann wurde man in Schuldsklaverei verkauft. Also wenn du nicht in der Lage gewesen wärst, in der Verhandlung im Tor das zu bringen, dann wärst du in Schuldsklaverei verkauft worden. Das heißt, hier geht es nicht um so ein bisschen, was weiß ich jetzt hier, so ein paar Sozialstunden, die draufgedrückt bekommen hätten. Das würde heute passieren, wenn du einem heute von der Wiese den Esel klaust, halt, ne, kriegst du ein paar Sozialstunden, wenn du nicht vorher vorbestraft bist. Aber die haben quasi mit ihrem Leben so ein Stück weit gedealt, weil Schuldsklaverei, das war wie gesagt nichts Angenehmes. Das hieß, du hast deine Freiheit aufgegeben, halt, du musst für andere Leute arbeiten, ob du jemals die Freiheit wieder siehst, weißt du nicht. Aber diesen Einsatz bringen die Jünger Jesu. Die befolgen das, was Jesus sagt und gehen damit mit ihrem Leben, ich sage das jetzt mal so, all in. Die riskieren alles. Das ist ihr Einsatz, den sie bringen. Nicht so ein bisschen Nachfolge, sondern die gehen volles Programm rein. Die hören das und angenehm wird das nicht gewesen sein, dieser Befehl zu sagen, was weiß ich, bereite mal das Nachtlager oder sonst irgendwas, das kostet so ein, zwei Stunden Arbeit vielleicht, aber nicht hier, wo du quasi mit deiner ganzen Existenz gefordert bist in der Nachfolge Jesu. Das ist das, wenn man sich hineinversetzt, was diese Geschichte für die Jünger bedeutet. Und wie gesagt, das wird ja ausführlich auch gesagt, halt, Jesus, es hätte ja das ganz anders machen können mit dem Einsatz. Nein, er sagt das ganz ausführlich halt, das gehört jemand anders, wenn er euch fragt, sie wissen das. Und diesen Einsatz, den die Jünger bringen, der stellt natürlich eine Anfrage an meinen Einsatz. Ich als Jünger Jesu, ich Olaf Latzel, was bin ich eigentlich bereit zu bringen für die Nachfolge? Wo sind denn da meine Grenzen? Also bis zu gewissen Sozialstunden will ich noch was riskieren und mich öffentlich zum Evangelium stellen. Aber wenn es dann mehr wird, wo stehe ich denn da? Ihr wisst, dass ich bei der HMK, bei der Hilfsaktion Märtyrerkirche, aktiv bin. Und hast du viel zu tun mit Christen weltweit, die in der Verfolgung sind. Und die diese Entscheidung tagtäglich zu treffen haben. Für die schon der Gang zum Gottesdienst am Sonntagmorgen genau diese Frage ist, werde ich es überleben, weil mich wieder islamische Terroristen eventuell kidnappen oder werden die Kirche in die Luft sprengen? Welchen Einsatz bin ich bereit für Jesus zu tun? Bin ich bereit, ihn öffentlich zu bekennen, wie wir nachher bei der Menge sehen halt? Die rufen, Hosianna! Ganz laut schreien sie es raus, dass ganz Jerusalem es hören muss. Oder ist mir das einfach zu risky? Fahre ich das lieber ein bisschen runter? Ist mir ein bisschen zu viel? Die Jünger hier, noch einmal, gehen vollen Einsatz. Die sind bereit für die Schuldsklaverei. Was bin ich denn bereit für den zu tun, der für mich am Kreuz von Golgatha gestorben ist? Und ein drittes, was ich an den Jüngern hier sehe, das ist ihr Gehorsam. Der wird jetzt nicht noch diskutiert oder sonst irgendwas, sondern da heißt es hier im Vers 6, und Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte. Kein Zögern, kein gar nichts. Die tun es einfach. Jesus sagt was und sie tun es. Vielleicht ist das ja das Wort, was dich heute Morgen anspricht. Mich hat es sehr angesprochen, als zumal deshalb, weil ich heute Morgen die Losung gelesen habe. Losung für den heutigen Tag, Psalm 119, Vers 5. O, dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Das ist bei mir manchmal so, ich bin manchmal ja nicht so ganz schnell in der theologischen Erkenntnis, mir muss Gott manchmal Dinge mehrfach sagen. Da kriegst du es von dem Wort, von dem Wort, von dem Wort und dann macht es auch bei mir dann schließlich einen Klick. Aber das ist so ein Punkt, der mich besonders anspricht. Die Jünger sind absolut gehorsam. Da wird nicht geguckt, das Wort sagt, baff, und es wird getan. Nicht irgendwie noch eingeschränkt oder sonst irgendwas oder auf die lange Bank geschoben. Man hat verstanden, was der Herr gesagt hat. Und dann macht man es. Oder dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Das sind die Momente in der Bibel, wenn das beschrieben wird, wo der große Segen Gottes fließt. Als Jesus erstmalig seine Herrlichkeit offenbart in dieser Welt bei der Hochzeit zu Kana, da ist dieser besondere Satz, den Maria spricht, was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Das machen dann die Jünger, dann heißt es halt, oder die Knechte, die dann das Wasser schöpfen, und dann offenbart sich die Herrlichkeit Gottes, so steht im Text Johannes 12. Man muss einfach das tun, was Gott sagt. Die Bibel sagt das immer wieder. Als der große Feldhauptmann, Nähmann ist halt, der Aussatz hat und der zu Elisa kommt, der sagt hier, geht noch nicht mal raus zu ihm, als er mit seinem Pferd vor Tür ist, sagt hier, geh in Jordan 7-mal waschen. Und der ist stinkesauer, der beschimpft Israel und alles. Und schließlich seine Knechte bearbeiten ihn, sagt, Mensch, mach doch, mach doch, mach doch, du hast schon so viel ausprobiert. Ach, und dann sagt er, dann tue ich eben das, was der Knecht sagt, geht hin, wäscht sich 7-mal, so ein Blödsinn. Er sagt, es gibt viel bessere Flüsse bei uns hier. Und als er sich wäscht, wieder rein, weil er genau das tut, weil das Wort Gottes, was das Wort Gottes ihm sagt. Und das mein Hinweis nochmal an mich, den ich aus dieser Geschichte genommen habe, aber den ich dir auch weitergeben darf. Wenn du etwas ganz glasklar verstehst vom Herrn, also wenn der eine klare Botschaft für dich hat, und vielleicht manchmal schon 4-5 Mal dir das gesagt hat, und du es eindeutig verstanden hast, bitte, dann gibt es nur eins, tun. Gehorsam sein, wie die Jünger hier in dieser Geschichte. Auch wenn es was kostet, machen. Wenn der Herr sagt, machen. Das waren die Jünger, mit denen wir uns beschäftigen wollten, von daher so ein bisschen die Geschichte erschließen wollten, bibliodramatisch. Jetzt wollen wir uns dem Esel zuwenden. Kein Mensch, ein Tier. Und bei dem Esel habe ich auch 3 Punkte, die mir wichtig sind, die ich einfach für mich nochmal deutlich vor Augen hatte, als ich mich in den Esel hineingesetzt habe. Ich möchte sprechen über die Vorbestimmung, die Vorherbestimmung des Esels, über den Bedarf Jesu am Esel und über den Dienst des Esels. Da ist die Vorherbestimmung des Esels. Ein absoluter Wahnsinn. Dieses graue Tier, das heißt also das Muttertier und das Füllen, hat eine Vorherbestimmung. Teil in der Schrift. Wir haben eben das Sacharja-Wort gelesen halt. Das wird vom Propheten Jesaja auf Befehl des lebendigen Gottes verheißen, dass das das Zeichen ist. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttieres. Der Esel hat in Gottes Heilsplan eine Rolle. Er ist vorherbestimmt. Und er steht zu dem Zeitpunkt, wo Jesus nach Bethphage geht, genau an dem Standpunkt, wo er ist, und ist genau da angebunden, wo es sein muss, wo die Jünger herkommen werden. Alles vorherbestimmt. Der Esel ist vorherbestimmt in dem, was er zu tun hat. Und das dürfen wir wissen, wir sind genauso vorherbestimmt. Wir haben von Gott einen Masterplan für unser Leben, was wir zu machen haben. Genau wie die beiden Jünger da, nicht jetzt Jesus da zufällig die auswählt, die waren auch vorher bestimmt, die sollten diesen Dienst tun. Genauso ist unser Dienst vorher bestimmt, was wir machen, für Jesus. Unmittelbar vorher ist Maria und die salbt Jesu die Füße und dann vergießt sie das viele Öl und dann wird sie kritisiert, oh, ist ja ein Jahresvermögen halt. Und dann sagt Jesus, lass das mal bleiben, das ist schon vorherbestimmt für meine Kranken, für meine Totensalbung halt. Auch das hat einen Plan für das Gesamtweltgeschehen, Vorherbestimmung. Als Paulus da vor Damaskus zum lebendigen Glauben kommt halt und der Hananias ihm die Hände auflegen soll, und er sagt, erstmal zuhören, Gott, du kennst den, glaube ich, nicht richtig, nicht, das ist ein ganz furchtbarer Kandidat, der ist so schlimm halt, dem doch nicht, das ist irgendwie ein Fehler. Da sagt Gott zu eben Hananias, nein, ich habe ihn genau vorherbestimmt, genau mit seiner Biografie, den Typen brauche ich, mit all seinen Kenntnissen, mit seinem Sprachvermögen, mit seiner Härte, mit seiner Brutalität, mit allem, was er auch der Gemeinde angetan hat. Den brauche ich, um mein Evangelium vor die Völker, vor die Könige zu tragen. Vorherbestimmung von dem Paulus. Jetzt könnte ich weitermachen, ich könnte die ganze Bibel durchgehen, was da an Vorherbestimmung ist, wie Gott das genau weiß. Wichtig ist, dass du weißt, dass du vorherbestimmt bist. Gott hat einen Masterplan für dein Leben. Das sind Werke, die du morgen in der nächsten Woche, die du tun sollst in deinem Leben. Und das ist das, wo dein Leben gesegnet wird, wenn du deinen eigenen Willen mit dem Masterplan Gottes barf in Kongruenz bringst. Du hast eine Vorherbestimmung. Epheser 2 heißt es, wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir sollen wandeln in den Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat, vorherbestimmt hat. So wie der Esel. Genau unser Ding. Und so sein Leben mal zu betrachten, nicht mit all dem, was du willst, was du möchtest für die nächste Woche, sondern zu gucken, was ist denn eigentlich meine Vorherbestimmung als Christ in der nächsten Woche, in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, in meiner Gemeinde? Wo ist denn das, was dran ist? Das dürfen wir an dem Esel lernen, wenn wir uns in ihn hineinversetzen. So wie dieses Tier eine Vorherbestimmung hat, so auch wir. Ein zweites, was mir wichtig geworden ist, als ich mich in den Esel hineinversetzt habe, ist der Bedarf Jesu am Esel. Das ist ein Hammersatz. Hier steht in dieser Geschichte, dass er des Esels bedarf. Wenn euch einer fragt, so sagt ihm, ich bedarf seiner. Der lebendige Gott, nichts anderes ist hier, Jesus Christus, der lebendige Gott, kommen wir gleich im dritten Punkt noch zu, bedarf eines Esels. Jetzt ist das ja natürlich eigentlich die falscheste Aussage schlechthin, die ich hier tätige, wenn ich sage, Gott hat die Hilfe eines Esels nötig, er bedarf eines Esels. Aber Jesus sagt es selber, die Hilfe ist nicht nötig, weil er nicht sonst nach Jerusalem reingekommen wäre. Jesus hätte 1000 Möglichkeiten gehabt, Pferde, Kamele, der hätte mit Raketen, der hätte mit Autos, könnte alles machen. Der hätte sonst wie einschweben können, tausende von Engeln, gar kein Problem. Der braucht einen Esel natürlich nicht. Das ist klar. Er braucht ihn aber, um sein Wort zu erfüllen. In der Mitarbeit für das Ganze, da braucht er den Esel, da bedarf er ihn. Jetzt denke ich darüber nach, der Herr braucht dieses graue Tier. Und wie ist es mit mir? Und da weiß ich, er bedarf auch meiner. Und er bedarf auch deiner. Aber nicht, weil er auf unsere Mithilfe angewiesen wäre. So wie wenn ich am Computer ein Problem habe, ich komme nicht weiter, kann ich gar nichts machen, da rufe ich schnell hier die Geschwister aus dem Vorstand an, die da richtig Ahnung haben halt nicht und die dann können und hin und her, wo ich sage, ich bin hilflos. Nein, das ist ein anderes Bedürfnis, was Gott an uns hat. Das ist ein Bedürfnis, was man verstehen muss, von der Liebe Gottes her. Also nochmal, der braucht ein Olaf Latzel nicht, um hier einen Prediger hinzustellen. Da lässt er aus den Steinen dieser Kirche richtig vollmächtige Verkündiger wachsen. Der braucht mich doch nicht. Ich brauche ihn und trotzdem hat er einen Bedarf an mir. Und das hat mit seiner Liebe zu tun. Und so braucht er auch dich. So bedarf er auch deiner, weil er dich lieb hat. Ich möchte das mal erklären mit meiner Tochter. Weißt du, als ich mal im Garten bei uns gearbeitet habe, da war meine Tochter so 5 und dann kam sie in den Garten und hat gesagt, Papa, ich möchte dir helfen. Was kann eine 5-Jährige helfen, wenn du da die Bäume schneidest und sowas alles? Natürlich habe ich ihr eine Schere gegeben und dann ist sie hingegangen und dann hat sie so ein Blättchen abgeschnitten halt nicht und da mal was gemacht nicht. Und dann hat sie abends meiner Frau erzählt, ja, sie hat mir geholfen halt. Ne? Dann habe ich natürlich auch gesagt, ja, wir haben das zusammen gemacht, ne? Wisst ihr, das war mir an dem Tag wichtiger als das Ganze, was ich geschafft hatte, dass die Hecke gestutzt war und die Bäume geschnitten waren. Dass ich mit meiner geliebten Tochter zusammengearbeitet habe. Ich brauchte ihn, ich hatte mich mehr aufgehalten, dass man gucken musste, dass sie sich nicht ihre Fingerchen abschneidet mit der Schere, war noch alles halt. Aber es war so gut, dass ich mit der da gestanden habe, so ein paar Minuten, habe mit ihr zusammengearbeitet. Und in diesem Sinne bedarf der Herr unser, der dich und mich liebt. Und er möchte nicht ohne uns sein. Und das ist mir an diesem Esel deutlich geworden. Der braucht den Esel nicht, der braucht mich nicht, der braucht euch nicht, um sein Heilswerk zu vollenden, das ist klar. Aber weil er uns lieb hat, braucht er uns doch. Ich bedarf ihrer. Und er bedarf unserer so sehr, dass er für uns gestorben ist. Dass Jesus ans Kreuz von Golgatha geht und sagt, Vater, vergib ihnen ihre Schuld, vergib ihnen ihre Sünde. So sehr bedarf der lebendige Gott unser. Also es hat mich richtig glücklich gemacht, diese sonst etwas schwer zu verstehende Aussage, der Herr bedarf ihrer. Nochmal, der Herr braucht keinen Esel. Der braucht mich nicht. Der braucht euch nicht, er bedarf unser nur, weil er uns lieb hat. Und ein drittes, worüber ich nachgedacht habe, ist über den Dienst des Esels. Was macht er denn, der Esel? Nun, das ist das ganz Wunderbare, er trägt den Heiland zu den Menschen. Zur Menge kommen wir ja gleich noch. Da trägt der Esel ihn hin. Das ist sein Dienst, den er zu tun hat. Nicht mehr oder nicht weniger. Er transportiert den lebendigen Gott hinein nach Jerusalem zu den Menschen. Und das erinnert uns nochmal an unseren Dienst, den wir haben. Dass wir die Aufgabe haben, den Heiland zu den Menschen zu tragen. Das ist unser Dienst. Jetzt haben wir ja Advent. Da wird nochmal das Kommen Jesu gedacht in diese Welt vor 2000 Jahren. Wir denken natürlich auch daran, dass er wiederkommen wird, wann auch immer, aber dass er auch heute kommt. Und dass Jesus Christus auch Einzug bei anderen Menschen hält, die ihn bisher noch nicht kennen. Dazu bedarf er auch unser. Da möchte er mit uns ans Werk gehen. Und das ist unser Dienst. Das sollen wir sein wie der Esel. Wir sollen auch mithelfen, den Herrn zu den Menschen zu tragen. Sei es, dass wir anderen davon erzählen, dass wir jemanden nochmal mit ihm Adventsgruß schreiben, dass wir das einfach auch nochmal mit drei Sätzen erwähnen. Du, und vergiss das nicht, Jesus ist für dich in diese Welt gekommen, hat für dich gelebt, ist gestorben, auferstanden, damit du ewiges Leben hast. Dass wir Jesus zu den Menschen tragen. Donnerstag war das Lehrtext halt, 1. Korinther 4,1, dass wir Diener Jesu Christi sind, auch wir sind Diener. Das ist ein Ehrentitel in der Bibel, nicht Sklave, Knecht, Doulos, Jesus Christus, Diener Christi sein. Du bist ein Diener Jesu Christi, wie dieser Esel. Der Aufgabe des Eseldienst war, Jesus zu den Menschen zu bringen. Nicht sich den Magen vollzuschlagen mit irgendwelchem Gras am Wegrand oder was weiß ich, irgendwie eine Tränke leer saufen oder sich hinlegen dann und das graue Fell schrubben halt, kann der alles machen, aber der Dienst dieses Esels bestand in einem. Und das ist Ewigkeitswerk dieses Dienstes, Jesus zu den Menschen zu bringen. Und genauso ist es für dich, Advent geht es nicht darum, die Plätzchen alle zu essen, halt sich gemütlich in den Sessel zu kuscheln oder sonst was zu machen, nein. Jesus zu den Menschen zu bringen, das darfst du neu hören, damit es bei anderen auch Advent wird, dass er ankommt. Der Dienst des Esels. Wie sieht es mit deinem Dienst für Jesus Christus aus? Und ein drittes Momentum bei dieser bibliodramatischen Betrachtung, das ist die Menge. Und auch da habe ich drei Punkte ganz kurz, die ich ansprechen möchte. Einmal möchte ich was sagen zu den Kleidern, zu den Palmen und zum Hosianna rufen. Die Menge. Da ist diese Menge. Und da heißt es, und die Menge, das ist das erste mit den Kleidern, breitete ihre Kleider auf dem Weg. Also sie haben sich dann ihre Gewänder abgerissen, manche haben vermutlich mit blankem Oberkörper gestanden haben und haben es dort hingelegt, wo der Esel drüber reitet. Und das muss man verstehen, das ist eine Symbolik aus der Proklamierungsfeier der jüdischen Könige. Zu diesem Zeitpunkt halt ist ja über Gesamtjuda kein König mehr halt, als ganzes Herodes war halt, aber da ist halt, jetzt sind das ja aufgeteilt, aber für den König, wenn er neu intronisiert wurde, dann war das, dass eben die Kleider von den Menschen ausgezogen wurden und hingelegt wurden. Könnt ihr nachlesen, 2. Könige 9 bei dem Jehu halt, das war Teil der Intronisationsfeier. Hier kommt der neue König, so wurde er begrüßt. Nicht, wenn er später schon 5 Jahre im Amt war, sondern wenn der neue König kommen wird. Und das war ein tiefes Zeichen für alle, die dabei waren. Diese Menge macht deutlich, Jesus Christus ist der König. Jesus Christus ist der König. Das ist ja auch das, was immer wieder dann, wenn man die Evangelien kennt, an allen Stellen immer wieder rausleuchtet. Am Anfang, nicht bei der Verheißung der Geburt Jesu, da heißt es, Jesus wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird König sein über das Haus Israel, über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Lukas 1, so geht es los. Dann später bei der Verklärung halten, da wird klar, als Gott den Jüngern sagt, das ist mein Sohn. Und Jahwe ist ja der König, dann ist klar, er ist der König. Und als er schließlich gekreuzigt wird, was steht über dem Kreuz? Jesus von Nazareth, König der Juden. Jesus Christus ist der König. Das wird proklamiert. Wir haben einen König. Wir werden hier in Deutschland regiert von einem Bundeskanzler, wir haben einen regierenden Bürgermeister hier, aber das sind nur Menschen wie wir. Die müssen genauso auf Toilette, die sterben halt, die sind genauso sündhaft und verloren wie wir auch. Wir werden in Wirklichkeit regiert in dieser Welt von dem König aller Könige, Jesus Christus. Das ist die Botschaft, die wir zu sagen haben, so wie es die Menge hier ausdrückt. Und auch da wollen wir keinen Hehl von machen, wenn wir mit anderen sprechen. Das wollen wir auch zum Ausdrücken. Jesus ist der König. Halleluja. Jesus ist der König. Und lasst es uns laut ausrufen, letztlich wie Sie das eben auch tun. Zwar jetzt nicht verbal, aber durch dieses Zeichen. Wir haben einen König, Jesus Christus. Aber noch mehr, dieser Jesus Christus ist nicht nur irgendwie der irdische König. Er ist der weltliche König, er ist der ewige König, er ist selber Gott. Und das ist das zweite Zeichen, was hier in den Palmen deutlich wird. Sie legen nicht nur die Kleider hin, sondern sie hieben auch dann die Palmblätter ab und legen die hin und wedeln damit. Und das ist ein Zeichen für die damaligen Menschen, war das klar, dass das aus dem Fest, des Laubhüttenfest entnommen ist. Da sollte dann eben auch die Gegenwart Gottes, so wie damals in der Wüste, wo Gott in ganz besonderer Weise in der Wolken- und Feuersäule bei seinem Volk war, eben auch dokumentiert werden, die Erinnerungen unter den Palmen. Gott war uns nah, die Gegenwart Gottes. Und jetzt wird hier gesagt, hier ist Gott. Und die Erwartungen an den Messias, das wissen wir, wenn wir dieses außerbiblische Buch, das Makkabäerbuch lesen, dass eben für den Messias, der kommt, für den wahren Gott, der in diese Welt kommt, das Zeichen war, dass er eben tatsächlich mit Palmen gehuldigt wird. Und das ist dieses zweite Zeichen, was die Menge tut. Sie sagen nicht nur, das ist der König, sie sagen, das ist Gott. Hier haben wir Gott. In der Offenbarung 2, heißt es bei den Visionen, ich sah eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, aus Stämmen und Völkern, die standen vor dem Thron und dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmenzweigen in ihren Händen. Sie rief mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott, und dem Lamm. Dann wieder Dreieinigkeit, nicht Gott und das Lamm. Und beide werden von den Nationen, von den Völkern verehrt. Die stehen da in weißen Kleidern, sind rein und sie haben Palmenzweige in der Hand. Auch das wieder so ein Zeichen, um zu sagen, Verehrung des lebendigen Gottes, das ist das Zeichen hier. Hier ist Gott, Gott ist in die Menschheit, zur Menschheit gekommen. Und das ist das, was die Menge hier zum Ausdruck bringt. Wahrer König, wahrer Gott. Und auch das ist das, was wir als Botschaft den Menschen zu bringen haben. Gott ist in diese Welt gekommen, das ist ja Advent. Advent ist nicht die Zeit, das wisst ihr, Stollen backen, Geschenke kaufen für Weihnachten gemütliches Beisammensein in der Familie, das ist alles okay. Die Häuser schmücken mit Lichtchen und alles, alles okay. Aber wenn das nicht dahinter steht, dass Jesus wahrer Gott ist, dass er der König ist dass er in diese Welt gekommen ist dann ist es alles nur Firlefanz. Entschuldigt, wenn ich das so deutlich sage. Der Kern muss stimmen, das müssen wir wissen. Und daran erinnert uns auch dieser Predigtext Wenn wir Advent feiern, dass wirklich der König in diese Welt gekommen ist. Und das wollen wir dann zum Ausdruck bringen, das ist das dritte bei der Menge hier, was dieses Besondere ist, dass wir das laut rausschreien, Hosianna, Hosianna, das ist das dritte bei den Jüngern, Hosianna, so schreien die. Hosianna, das ist dieser alte Ruf Herr, hilf doch, Herr, hilf doch. Wenn da der König kommt, wenn da der wahre Gott kommt, dann ist klar, auf den setze ich all meine Hoffnung, auf nichts anderes mehr. Er ist der Starke, der Größere, der Große, der Pankrator, der alles Beherrschende Und bei dem suche ich all meine Hilfe, all meinen Schutz. Jesus, hilf doch. Indem ich das tue, alle Hilfe, alle Hoffnung, alle Perspektive bei Jesus zu suchen, dadurch anerkenne ich, dass er wahrer Gott und wahrer König ist. Wenn ich sage, ja, so ein bisschen Jesus, aber so ein bisschen Hilfe suche ich ja auch bei meiner gesunden Ernährung, bei meiner lieben Ehefrau bei meiner Pensionskasse, in die ich dann durch meine Arbeit eingezahlt habe. Das sind ja auch alles Hilfen, die meinem Leben so, und dann Jesus auch noch so ein bisschen. Nein, wenn wirklich Jesus wahrer Gott und wahrer König und wahrer Mensch ist, dann allein bei ihm, dann wollen wir das immer wieder zum Ausdruck bringen und sagen, du allein hilf doch, du allein hilf doch. Und er ist der Einzige, der dir helfen kann. Bei deiner Krankheit, bei deinen Eheproblemen, bei deiner Problematik mit deiner Schuld und Sünde. Es gibt nur einen, der helfen kann, Jesus Christus. Und deshalb lasst uns immer wieder rufen, wie die Menge hier, Hosianna, Hosianna, Hosianna Herr, hilf doch. Und das ist Gott wohlgefällig. Wenn wir bei ihm alle Hilfe suchen, im Kleinen wie im Großen. Leute fragen immer, ja, ist das Gott nicht ärgerlich? Ist dem das einfach nicht zu viel, wenn ich komme? Da sage ich, du liebe Zeit, das ist genau das, was er will. der hat ein Problem, wenn wir nicht zu ihm kommen mit unseren Problemen. Wenn wir sind wie die Könige Israels und Judas, die sagen, ja, für unsere Außenpolitik, da brauchen wir die Ägypter und die Assyrer halt nicht. Und für unsere Haushaltspolitik, da brauche ich schlaue Finanzbeamte halt nicht. Und wir müssen die Kornstimme. Das will er überhaupt nicht. Der reiche Kornbauer, der vermeintlich alles selber regelt und sie bei sich selber die Hilfe und Erlösung sucht halt nicht. Das ist ein Narr. Nein, dieser Gott möchte eins, dass wir alle Hilfe bei ihm suchen halt. Das wollen wir machen, eben wie die Menge, insbesondere angesichts unserer Schuld und Sündhaftigkeit, dass wir immer wieder sagen, Herr, hilf mir doch. Und das ist Gott wohlgefällig, wenn wir da kommen, nicht 5-mal am Tag, 50-mal am Tag, wenn wir ihn bitten und anflehen um seine Hilfe und bei ihm auch alle Hilfe sehen und suchen. Das sind diese 3 Punkte zur Menge. Jesu Einzug in Jerusalem, eine biblodramatische Betrachtung. Ich habe eben gesagt, es gibt so viel beim Einstieg so viele verschiedene Möglichkeiten, sich einen Text zu erschließen, was man da alles machen kann, Versexegese und über verschiedene Übersetzungen, was man alles machen kann und eben auch dieses biblodramatische. Aber gleich, wie man sich einen Text erschließt, liebe Gemeinde, eins ist wichtig, das, was man verstanden hat als Botschaft Gottes für mich, das gilt es umzusetzen. Und ganz gleich, wo du heute angesprochen worden bist, als wir die Jünger betrachtet haben, als wir den Esel betrachtet haben, als wir die Menge betrachtet haben, das, was Gott dir da gesagt hat, das tu. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen